In diesem Podcast heute werden wir uns mit dem spannenden Thema Perspektiven und Übergänge in die Pensionierung von Frauen auseinandersetzen, anhand der spannenden Erfahrungsbiografie von Rita. In meinen Coachings erlebe ich es sehr unterschiedlich. Viele Kundinnen planen sehr bewusst und wollen den Übergang in die Pensionierung konkret klären. Andere lassen es einfach auf sich zukommen. Ich glaube, da gibt es ja auch nicht wirklich ein Patentrezept von einem richtigen Vorgehen. Eins haben aber alle gemeinsam. Frauen haben meistens ein vollpacktes und fremdbestimmtes Leben mit vielen Familie und Beruf und sehr vielen weiteren Herausforderungen hinter sich und manchmal schon noch vor sich. Umso herausfordernder empfinden viele Frauen den Übergang in die Pensionierung. Wie eine Pensionierung gut gelingen kann und was uns dabei prägt, das ist die Frage, die wir uns jetzt heute mit der Rita beschäftigen wollen. Unsere Absicht ist, in diesem Podcast nicht Fakten zu präsentieren, sondern einen vertieften Einblick in die persönlichen Erfahrungen von Rita zu geben und vielleicht sogar einige inspirierende Anregungen für weitere Frauen im Umgang mit dem Thema zu teilen. Kannst du uns kurz etwas zu deiner Person sagen?
Ja, ich bin dieses Jahr 70 geworden, bin seit 6 Jahren pensioniert, bin eine sehr intensive, aktive Berufsfrau gewesen und versuche jetzt, mich in dieser Pensionierung zurechtzufinden.
Könntest du uns etwas über deine Herausforderungen als Kind mit 8 Geschwistern in einer Grossfamilie erzählen? Wie hat dich die Rolle geformt und wie prägt sie dich vielleicht auch noch bis heute?
Ja, spannende Frage. Intensive Frage. Meine Kindheit hat mich sehr geprägt für mein späteres Leben. Das ist mir in den vergangenen Jahren ziemlich stark bewusst geworden. Ich hatte eine Rolle in diesem Geschwisterverbund. Ich war die zweite Älteste. Ich habe ziemlich viele Sorgen und Spannungen bei den Eltern mitbekommen. Am meisten wahrscheinlich weder meine Geschwister. Wir haben auf sehr engem Raum gelebt, in einem kleinen Häuschen. Wir haben viel gestritten unter den Geschwistern, was aber ich heute sehr positiv anschauen kann. Wir waren eine Arbeiterfamilie mit 8 Kindern und arm. Und wenn ich das sage, arm, dann ist das noch bezeichnend, dass meine jüngste Geschwister, die das nie so erlebt haben oder nicht tituliert haben, arm, aber sie sind wie in einer anderen Zeitspanne, wo wir die Grösseren schon gewachsen sind, aufgewachsen und haben schon einen anderen Luxus ein bisschen erlebt. Also einen Kühlschrank gehabt oder den Anker nicht mehr selber müssen machen und so weiter. Das sind so Sachen, die der jüngste Brüder dann haben gesagt, ja, du redest weh von einer vergangenen Zeit, wie eine Grossmutter. Aber ich konnte sehr wertvolle Erfahrungen machen in dieser Mehrkinderfamilie, wo, wie soll ich jetzt das sagen, ein grosses Gefühl von Gemeinschaft. Wir hatten auch immer verschiedene Aufgaben und so spielen und arbeiten, das ist alles in eins hineingegangen. Und was ein Hauptpunkt ist in meiner Kindheit, ist eigentlich, dass ich sehr früh Verantwortung übernehmen musste. Das war vielleicht zum Teil auch eine Überforderung, aber ich musste zu den kleineren Geschwistern schauen. Die Mutter hat mich geschickt, um Einzahlungen machen auf der Post. Ich wusste, dass dem Geldsäckel viel Geld hat und dass es wichtig ist, dass ich ja nichts verliere. Verantwortung auch müssen übernehmen für Situationen, zum Teil auch Nachbarskind mithüten und so weiter. Und da bin ich in eine Rolle hineingekommen, wo ich vielleicht dann mein eigenes Kind sein nicht so leben konnte. Also ich bin aber auch ein aufmüpfiges Kind, ein rebellisches Kind. Ich habe die Aufmerksamkeit eigentlich immer eingefordert. Aber es hat nicht immer geklappt. Das hat mich geprägt. Und ich glaube, nicht zufälligerweise bin ich nachher in meiner langen Berufstätigkeit immer mit genau diesen Themen, die mich geprägt haben in der Kindheit, beschäftigt gewesen, konfrontiert gewesen, planen, koordinieren, Verantwortung übernehmen, herstehen, organisieren, Menschen beraten, sich einsetzen für Gerechtigkeit. Also das hat mich dann als Kind fuchsteufelswild gemacht, wenn Ungerechtigkeiten passiert sind. Mich durchsetzen, verhandeln. Aber auch, ich glaube, auch das Verständnis für ein ganzes soziales Gefüge, das ich dort gelernt habe als Kind. Immer auch das Ganze gesehen. Das hat mich bis zum heutigen Tag geprägt. Das ist manchmal nicht nur so einfach gewesen, bis zum heutigen Tag auch, wo von meinem jüngsten Bruder höre, ja, da musst du dich nicht immer verantwortlich für alle führen, wenn ich dann ein Fest organisiere oder alle einladen und ich immer gerne habe, dass dann alle zusammen sind. Oder wenn wir auf einer Wanderung sind, immer schauen, kommt der Hinterste auch. Das hat mich sehr geprägt und ich musste mich aber auch auseinandersetzen, dass ich das nicht im Erwachsenenalter dann einfach so übertragen, überschwappen auf die jetzt auch erwachsenen Geschwister. Das ist so der Teil.
Wie war die Reaktion der Gesellschaft und deiner Familie, als du in den 70er Jahren schwanger wurde als ledige junge Frau? Dann ist das in dieser Zeit noch eher stigmatisiert worden. Wie hast du das erlebt?
Ja, ich war 22 und ein halbes Jahr vor Abschluss vor meinem Ausbildung als Kinderkrankenschwester. Ich habe mich ganz schnell entschieden für das Kind. Ich habe so gezweifelt, ich habe hin und her überlegt. Und als erstes, bevor ich überhaupt mit jemandem geredet habe, bin ich zu der leitenden Schuloberin. Das waren Klosterfrauen, die die Ausbildungsstätte geleitet haben. Und habe einfach gefragt, ob ich die Ausbildung auch schwanger fertig machen könnte. Das war ein ganz wichtiger Punkt, weil sie gesagt haben, selbstverständlich und wir unterstützen sie. Das war ganz neu. Ich glaube, ich war die erste Schülerin, also Schwester-Schülerin, hat mir dann noch gesagt, die schwanger geworden ist. Und, die Schuloberin hat die einzige Frage gestellt und gesagt, haben wir irgendetwas falsch gemacht, dass wir euch nicht richtig aufgeklärt haben. Auf jeden Fall,
natürlich nicht.
Und sie hat dann als Zweites gesagt, sollen wir Kontakt mit ihren Eltern aufnehmen. Und da habe ich gesagt, nein, das mache ich selber. Und was ich gemacht habe, ich habe meinen Eltern einen Brief geschrieben, dass ich jetzt schwanger bin und ob ich dann jederzeit noch ein Heiko. Ich muss in Klammern setzen, dass natürlich zu dieser Zeit eine Schande war in der Gesellschaft, eine ledige junge Frau, die ein Kind bekommt. Und ich habe dann geschrieben meinen Eltern und umgehend am nächsten Tag ein Telefon bekommen ins Spital. Das war das einzige Mal, dass meine Mutter ins Spital angerufen hat und mich verlangt hat von der Abteilung. Und gesagt hat, du stellst nie mehr eine solche Frage. Du bist immer Tochter von uns und du hast noch 7 andere Geschwister und wir stehen hinter dir. Das ist überhaupt keine Frage. Das war für mich ganz ein wichtiger Punkt, einfach zu wissen, ich habe im Hintergrund meine Herkunftsfamilie, die zu mir steht und ich kann heimgehen. Und erst dann habe ich es in dem Kindsvater gesagt, als ich mich schon getrennt habe. Ich habe mich schon getrennt, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin. Er hat dann ein bisschen umgedrückt und so das Gefühl gehabt, ja, dann müssten wir den heiraten. Und so. Und ich habe gesagt, geht es eigentlich noch? Wir haben uns getrennt und ich werde das Kind allein aufziehen. Das Einzige, was ich von dir verlange, ist, dass du dazu stehst, dass du der Kindsvater bist und dass du Alimente zahlst.
Und das hat er auch gemacht?
Ja. Jein. Man muss vielleicht wissen, zu dieser Zeit, das war 1975, ist der David, mein Kind, noch im alten Kindsrecht geboren. Also, als er auf die Welt kam, ist, das war dann im Oktober. Und das alte Kindsrecht hat bedeutet, dass ein Vater, der Kindsvater, eigentlich nur ein Zahlvater ist. Und dass das nie erscheint in den ganzen Schriften, dass er jetzt einen Vater hätte. Ich habe nach der Geburt sofort den Beistand bekommen. Und der hat dann alles geregelt, wie wir das machen wollen mit den Alimenten. Und dort ist dann auch der Satz so gefallen von dem Beistand, ja, das ist ein Musiker, der wird nie viel verdienen. Also da gehen wir aufs Minimum der Alimente. Sie sind Kinderkrankenschwestern und sie haben dann eine bessere Chance, Geld zu verdienen. Also 150 Franken. Alimente im Monat werden sie haben. Und das ist dann vertraglich geregelt worden. Er hat die Vaterschaftsanerkennung eigentlich gemacht in dem Bereich, aber ich habe dann zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass das nur so eine Zahlvater-Situation ist. Das ist dann später mal, wo mein Sohn kurz vor 18 war und er mir ein Stipendium beantragt hat, musste ich einen Geburtsschein verlangen von Zug, wo ich geboren habe. Und die haben mir das geschickt und dann habe ich gesehen, dass einfach kein Vater drauf ist. Ich habe ihn angerufen und er hat mir gesagt, ja, das ist noch am alten Kindsrecht. Das hätten sie müssen beantragen. Dann habe ich gesagt, ja, wie weiss ich denn, dass das Kindsrecht ändert? Da hätten sie mich darauf aufmerksam machen sollen. Und ich habe dann mit Hilfe von einem Freund, der Jugendanwalt ist, der hat mir dann geholfen, dass, alles, dass wir das noch einfädeln vor 18. Und der Kindsvater hat dann müssen dazu stehen. Das heisst, er hat noch einmal hertraben und eine Unterschrift geben, was ein bisschen Stolpersteine drin hatte, weil er dann gewusst hat, dass mein Sohn jetzt auch erbberechtigt ist nach dem neuen Kindsrecht. Das war es nicht
vorher. Unglaublich.
Ja.
Wie bist du mit diesen Herausforderungen als Alleinerziehende und mit den Erfahrungen, die du jetzt gerade erzählt hast, die wirklich fast ein bisschen schudern. Wie bist du mit dem umgegangen und welche Ressourcen haben dir da geholfen, durch die Zeit zu kommen?
Was vielleicht eigentlich noch wichtig ist zu sagen, 1975, als ich diplomiert wurde und später mein Kind geboren habe, war es nicht möglich, in der Spitäler eine Teilzeitstelle überzukommen. Und der zweite Punkt war auch, es hat noch keine Krippe gegeben. Krippe hat es in einer ganz grossen Fabrikfirma hat es vielleicht gerne einer fortschrittlichen, aber das ist gar noch nicht so lange her, aber es war einfach nicht existent. Und dann war für mich auch klar, ich wollte eigentlich mein Kind bei mir haben. Und dann habe ich eine Stelle gesucht, wo ich David dabei hatte. Und dann bin ich in einem Privathaushalt gearbeitet. Eine Frau, die im Rollstuhl war, die ein anderthalbjähriges Kind hatte. Und die haben einfach Hilfe und Unterstützung gebraucht. Und ja, ich habe zu einem Lohn von 700 Franken gearbeitet, hatte eine ganz kleine Wohnung auswärts an einem Ort und war einfach den ganzen Tag in dieser Familie gesehen, habe gekocht, geputzt und zu den Kindern geschaut. Und die Balance war immer, was auch später immer der Punkt war als Alleinerziehende, wie werde ich meinem Kind gerecht? Mhm. Also wie kann ich in meinem Kind auch die Aufmerksamkeit geben, die es braucht. Und häufig haben wir dann einfach am Abend, nach dem Feierabend, versucht, noch zu spielen. Aber wir sind beide immer so müde gewesen, dass wir dann beide eingeschlafen sind. Das war so die Situation in dieser Zeit. Und was dann auch passiert ist, meine Mutter hat einfach realisiert, dass ich unglücklich bin, dass ich nicht als Kinderkrankenschwester arbeiten kann. Und unsere Mutter ist, ich weiß auch nicht, die hat einfach keine Ängste oder Bedenken gehabt. Die hat ihre Schuloberin, wo ich die Ausbildung gemacht habe, in dieser Ausbildungsstätte angerufen und hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass sie Kinderkrankenschwester ausbilden. Und die können nicht Teilzeit arbeiten. Und dann hat die, das war eben auch die, die ich als erstes informiert habe, dass ich schwanger bin. Dann hat die gesagt, dann machen wir eine Teilzeitstelle. Und dann habe ich dann, David war inzwischen 2,5 Jahre gesehen. Da habe ich dann meine erste Teilzeitstelle angefangen, dem Zug. Ich musste dann auch wieder schauen, wie mache ich jetzt das mit dem Kind? Wer schaut zum David? In dieser Zeit 50% Stelle haben sie geschaffen. Und dann habe ich über eine Freundin, die war Kindergärtnerin, da hat sie gesagt, das ist kein Problem. Ich frage einmal, ob jemand Tageseltern könnte sein. Und das war ein Zufall. Die sind 5 Minuten von diesem Spital weg. Das sind wir uns vorstellen. Und die haben den genommen, die haben selber 3 Kinder. Und dann konnte ich David am Morgen bringen. Ich musste um 6:30 arbeiten, ihn dort herbringen und nach dem Mittag am 1 wieder holen. Und dann haben wir zufälligerweise auch in der Nähe eine Wohnung gefunden. Und ja, so hat sich das. Das ist so der Anfang des Alleinerziehens. Es hat ja dann noch ganz viele andere Situationen gegeben. Aber ich finde das so markant, auch im Rückblick immer wieder. Es ist einfach noch nicht richtig lang her. Aber es hat einfach nicht existiert.
Also bist du wie eine Pionierin in Filmen? Also eben mit dieser Teilzeitstelle als Kinderkrankenschwester, aber eben als Alleinerziehende, hast du ja auch nicht wirklich so viele Leute in deinem Umfeld gehabt, die in ähnlichen Situationen waren. Genau, also stelle ich mir schon sehr herausfordernd vor. Ja. Aber auch bemerkenswert deine Mutter, eben, die dort einfach eine Klarheit hatte, eine eurer Haltung. Und in der Serie hat unterstützt. Ich habe kürzlich gerade einen Artikel gelesen, dass eine Studie gemacht wurde, wo man hat untersucht von Müttern, die ihre Kinder zur Adoption freigeben, wie sie das erlebt haben. Und da ist sehr oft gesagt worden, in den 80er Jahren, dass viele ihre Kinder zur Adoption freigeben, ledige Mütter, weil eben ihre eigenen Mütter haben gesagt, sie seien nicht bereit, sie zu unterstützen, gerade ihre Betreuung, weil das eben irgendwie ein Tabu war in der Gesellschaft. Also ja. Umso bemerkenswerter deine Mutter. Wirklich sehr erstaunlich, ich durfte sie lernen kennen.
Vielleicht kann ich dort noch anhängen. Es hat dort dann auch noch eine Situation gegeben, in der Zeit, als ich ja dann die Stelle angefangen habe, wieder als Kinderkrankenschwester, habe ich zuerst schauen, wo wohnen wir und wie organisieren wir das eben mit Tageseltern suchen. Und in dieser Zeit war David bei meinen Eltern. Und dann hat eines Tages geläutet und eine Frau vom Sozialamt vor der Tür gestanden. Und die Mutter hat sie gekannt und grüezi gesagt. Und ja, und was willst du? Und dann hat sie gesagt, ja, sie müssen schauen. Sie ist offensichtlich das Kind von der lettigen Tochter hüt und wie sie das mich und das Mutti also die Türe einfach hergestanden und gesagt, du machst keinen Schritt da rein. Ich habe 8 Kinder großgezogen und es hat nie jemand gefragt, wie wir das machen. Und das ist das ist ja. Unsere Mutter gewesen.
Ja, unglaublich. Du hast dann einige Beziehungen gehabt, bist wirklich mit vollem Engagement in verschiedensten Berufsfeldern. Tätig war, bist auch immer wieder umgezogen, auch kantonsübergreifend. Wie haben diese Erfahrungen dich geprägt?
Es hat mich sehr stark geprägt. Ich habe später mal das angeschaut und einfach so gemerkt, es war so vielschichtig. Es ist immer viel Verschiedenes gleichzeitig passiert. Es war immer wieder auch die Frage dahinter, wo wollte ich her, das könnte ich noch machen. Und haben das aber auch gewagt, darin hineinzugehen, einzutauchen, die Herausforderung anzunehmen. Es war eigentlich ein dichtes Leben, das geprägt war von ganz vielen Menschen, von Beziehungen, Erfolg, beruflich auch, aber auch sehr viele Spannungen und Auseinandersetzungen. Mit in einem Frauenberuf arbeiten, ausschliesslich einen Frauenberuf zu arbeiten, auch ganz viele Spannungen und Konflikte und das aber auch austragen mit Frauen. Also dort habe ich sehr viel so Frauen und Macht. Das war ein grosses Thema, das ich mich immer auseinandergesetzt habe. Das war so ein Punkt. Aber schlussendlich ist es mir in allem innen immer wieder um Werte gegangen. Ich glaube, das hat sich durchgezogen wie roter Faden, Gerechtigkeit, aufrichtig bei mir, immer zu mir zu stehen. Das heisst auch schlussendlich sagen, das stimmt für mich einfach nicht. So wollte ich nicht leben, dass das auch zu Trennungen geführt hat von Partnerschaften. Aber auch im Beruf finden, aufrichtig sein, auch die Stelle wieder gewechselt, weil ich irgend so Punkte erreicht habe. Das ist, so wollte ich das nicht. So wollte ich nicht. Es ist nicht meine, sind nicht meine Werte, die ich leben will. Und schlussendlich habe ich mich durch das auch weiterentwickelt, trotz allen Stolpersteine, die da immer im Weg sind.
Ein klarer Kompass, habe ich so weit das Gefühl. Also ich habe auch die 2 Bücher gelesen, wir kommen dann noch drauf, die du hast geschrieben hast, eins über die Kindheit und eins später über die Ausbildungsjahre. Und dann ist das vor allem für mich so wie eindrücklich gewesen, eben der klare Kompass, kompromisslos. Eben mit allen Herausforderungen, die das so mit sich gebracht. Du hast das Berufliche erwähnt. Du warst lange Jahre Mütter- und Väterberaterin und nachher auch Geschäftsleiterin des Berufsverbands. Wie hat sich das auf dein Leben ausgewirkt, eben so die absolute Hingabe in diesen Engagements?
Also so ein Oberbegriff, den man eigentlich sagen kann, ist so, alles, was ich gemacht habe, ist mit Herzblut passiert. Also einfach so immer intensiv, als ich mich reingegeben habe. Ich bin gerne hergestanden. So heisst eines meiner Bücher.
Genau.
Auch hergestanden, auch wenn es unbequem war. Und ich kann mich einfach mit vollem Engagement in die Arbeit hineingeben können. Weil ich glaube, ich habe mich sehr stark identifiziert, auch als Mütter-Väterberaterin und dann später die 20 Jahre als Geschäftsleiterin von dem Berufsverband hat auch bedeutet, ein berufspolitisches Engagement für eine Anerkennung von dem Beruf schweizweit und eigentlich auch von dieser wichtigen Arbeit in dieser Zeit, wo Eltern ein Baby bekommen bis 5-jährig, dass die Fachfrauen gut, einerseits gut ausgebildet sind, aber auch eine Anerkennung bekommen von dieser Arbeit, das heisst auch eine Anerkennung auf der Lohnebene und so weiter. Da habe ich mich mit Herzblut auseinandergesetzt. Das hat auch bedeutet, denn, als ich im 88 mich entschlossen habe, die Ausbildung berufsbegleitend zu machen, da bin ich, glaube ich, ganz stark politisch herausgefordert worden, berufspolitisch. Dort haben wir eine Dozentin gehabt, die auch gesagt hat, ihr müsst etwas machen. Sonst geht ihr einfach unter. Ihr könnt nicht immer jammern. Da gibt es andere Berufsgruppen, die euch in Fachbereiche in die Schau bieten. Und dort, ihr müsst einfach herstehen und ihr müsst die Anerkennung bekommen.
Okay, das war wie die Initialzündung für dich, um diesen Berufsverband helfen aufzubauen.
Ja, das ist schon während der Ausbildung passiert. Und als wir die Ausbildung fertig hatten, haben wir eine Gruppe von 5 Frauen, die schon die Ausbildung fertig hatten, das Jahr, mit denen zusammen eine Gruppe gebildet, eine Arbeitsgruppe, dass wir den Verband auf die Beine stellen. Das ist dann im 92 passiert. Und ich habe sehr viel ehrenamtliche Arbeit gemacht. Aufbau von dem Verband. Ich war dann nicht im Vorstand gewesen, aber in so verschiedenen Projekten und Arbeitsgruppen. Und dann ist einmal die Situation gekommen, dass der ehrenamtlich Vorstand, das sind ja alles Berufskolleginnen, einfach an die Grenzen gekommen ist von dem, was das alles bedeutet hat, was sie möchten, müssen machen. Und dass man gesagt hat, jetzt muss man eine Geschäftsleiterin haben, die den Vorstand entlastet, die das professionell macht, die angestellt ist. Und das ist dann so gekommen, da hat man sich bewerben und ich bin dann dummerweise die Einzige, die sich beworben hat. Und ich habe dann mit 30% angefangen, habe dann auch gleichzeitig als Mütter-Väter-Beraterin weitergearbeitet. Aber ich war, glaube ich, immer wahnsinnig lebendig in diesem Fluss. Das habe ich überlegt. Ich bin immer gespiegelt worden. Es war auch Kampf dabei. Also ein riesiges Netzwerk aufgebaut, mit bis in die Bundesämter, für auch Gelder reinholen müssen. Also ich war plötzlich eine, die plötzlich die Finanzen reinholen musste. Sogar meinen eigenen Lohn müssen schauen, dass wir genug Geld haben. Und in diesen 20 Jahren auch ist eine Bewegung gesehen, wo gleichzeitig mit aussen, mit der ganzen Frauenbewegung auch in meiner Korrespondenz gesehen ist. Also da ist sehr viel gegangen. Es ist eine Frauenpower da gesehen. Ich habe Bücher gelesen, so wie das es eine geheißen, brave Frauen, aufmüpfige Weiber oder so. Es ist so ganz vieles so im Fluss gesehen. Es ist ja dann auch der erste Frauenstreik passiert. Und das hat immer korrespondiert, auch mit unserem eigenen Berufsverband, der immer professioneller, stärker geworden ist, auch das Bewusstsein der Frauen, wo sie sich von den ehrenamtlichen Arbeitgebern, die sie irgendwo in den Gemeinden angestellt waren, einfach nicht mehr haben lassen, unterdrücken und einfach für ein Hungerlöhnchen arbeiten lassen. Mhm. Wir haben ganz viel erreicht. Mhm. Und ich habe dann auch zusätzliche Ausbildungen noch gemacht. Arbeitsrecht, Argumentationstraining habe ich gebraucht, manchmal.
Und gruppendynamisches Training.
Ja, genau. Ja. Und auch so, das ist jetzt vielleicht ganz mehr denn das, was so witzig ist. Ich habe auch gelernt, wenn ich beim Bundesamt für Sozialversicherung antraben für zu schauen, dass wir wieder Subvention bekommen für das nächste Jahr, auch wenn ich mich anlege. Dunkelblauen Bläser und vielleicht ganz blöde Sachen, aber das sind Sachen gesehen, wo die Sprache müssen verändern oder die Sprachwellen auch verändern, anpassen, je nachdem, gleich authentisch zu bleiben als Berufsfrau.
Im Coaching redet man vom Pacing, also irgendwie Gleichschritt zu gehen und Absolut. Und sich dort wie anzupassen, ohne sich selber irgendwie zu verlieren. Eben authentisch, wie du sagst, genau. Wir haben jetzt sehr viel gehört von deinen Prägungen, eben sei es privat oder als Alleinerziehende, auch im beruflichen Kontext. Das ist ein volles Leben. Umso herausfordernder stellen wir es vor, als du dann bist pensioniert worden. Wie war der Übergang für dich?
Ja, ich merke gerade jetzt auch, wenn ich das so wieder sehr enthusiastisch und lebendig erzählt habe vorher. Ich bin einer von 100, von diesem Engagement, von 100 auf 0 abgebremst worden. Und zwar hat das auch bedeutet, ich muss das vielleicht noch voraussetzen, dass dann in den letzten zwei Berufsjahren die Entscheidung gefallen ist, weil man keine junge Frauen mehr gefunden hat, keine Generation, die nachgerückt ist, die das Gefühl hatte, man muss berufspolitisch dranbleiben, ist der Berufsverband aufgelöst worden. Mhm. Und der ist in einem Fachverband, Mütter-Väter-Beratung, den gibt es heute noch. Das sind einfach Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen zusammen. Aber das Berufspolitische, das für den Berufsstand einstehen, das ist verloren gegangen. Und das hat mich wahnsinnig wie kränkt ein Stück weit, dass Frauen nicht mehr herstehen. Und gleichzeitig hat man gesehen, aussen, dass die Frauenbewegung auch sich abschwächt. Aber dort, wo ich pensioniert wurde, hat das auch bedeutet, dass der Verband aufgelöst wurde.
Also so und quasi dein Lebenswerk.
Am Schluss musste ich das einfach alles müssen noch durchforsten, zusammen mit meinen Mitarbeitenden. Und so einfach einen Teil reduziert auf ein paar Schachteln ins Sozialarchiv bringen. Mhm, und das war ein wahnsinniger Einschnitt gewesen. Ich konnte mich nicht vorbereiten auf schon mich damit auseinandergesetzt oder überlegt. Und habe so gedacht, das Einzige war so, ich freue mich auf wieder mal ausschlafen, nicht am Morgen um 5 Uhr. Auf, für das Pendeln auf Zürich. Und gleichzeitig hat es einfach bedeutet, Abschied zu nehmen und loszulassen. Und das ist mit in den letzten paar Wochen mit dem Raum von dem ganzen Verbandsmaterial ist das einerseits schon passiert. Und ich bin nicht in ein Loch gefallen, sondern ich habe einfach eine grosse Traurigkeit erlebt, dass das nicht weitergeht. Und es ist nicht um mich gegangen, sondern auch das, das berufliche Kontext. Und dann ist aber auch die Traurigkeit gekommen, dass von einem Tag auf den anderen mein komplettes Fachwissen überhaupt nicht mehr gefragt ist. Es ist nie eine Frage zurückgekommen, könntest du uns noch sagen, wie du das gemacht hast? Oder Netzwerk, wer bist du angegangen für Gelder reinzuholen und so weiter. Oder auch die ganzen Coaching-Situationen oder arbeitsrechtlichen Situationen. Das hätte ich eigentlich noch gerne so wie als Mandat weitergemacht. Und das war nicht mehr gefragt. Mhm. Das hat mich schon erwadelt. Auch zu realisieren, warum habe ich das eigentlich alles gemacht? Also, und für wer habe ich das auch für mich gemacht? Und das hat ja gestummen immer. Und habe meine Berufsfreude und meine Lebensfreude daran gehabt.
Und hast jetzt 60 Kilo?
600.
600?
600 Kilo.
Wahnsinn.
Fachliteratur, also nicht andere Bücher. Ich bin ein Bücherfan, aber 600 Kilo circa. Ich habe so einen Sack mal gewogen und dachte, das ist schon unglaublich. Ja, das ist noch jetzt, bis jetzt, 6 Jahre nach der Pensionierung im Gestell gestanden. Ich habe es immer wieder angeschaut. Ich habe manchmal ein Buch vorgenommen. Gerechtes Sprechen ist zum Beispiel so etwas gesehen. Oder Argumentationstraining. Ich dachte, soll ich das jetzt auch für unsere Partnerschaft brauchen? Und dann habe ich mich entschieden, jetzt das zu räumen. Und das war ein Schritt, ein wichtiger Schritt. Aber dann kam noch mal der Gedanke gekommen, für was habe ich das alles gemacht? Und das Wissen ist eigentlich noch da, auch heute, ich habe schon gemerkt, es gibt dann so Sachen, die manchmal dann aufleuchten und es wird nicht mehr gebraucht. Das ist so eine ganz wichtige Frage geworden. Was macht man nach der Pensionierung mit all dem Wissen? Tut man jetzt so einfach eine Tür zu, Punkt, fertig, jetzt ist etwas anderes da. Ja, das ist eine herausfordernde Frage, die ich noch nicht abschließend beantworten kann.
Wie also, das du bist noch schwanger mit dieser Frage. So. Oder gibt es manchmal so Momente, wo du eine Antwort findest oder ansatzweise?
All das Wissen, das ich mir angeeignet habe, hat schlussendlich mich auch weitergebracht im Leben, meine Person. Also das ist ja wie eine Rückkopplung, immer auch gesehen, die Auseinandersetzung damit. Und es ist ja nicht nur gegangen, ein Wissen weiterzugeben, mit dem Wissen zu arbeiten, mit dem Vis-à-vis, sondern es hat mich selber ja auch geprägt. Und dann ist so die Frage in diesem Raum so gestanden, was mache ich jetzt mit dem oder was hat das mit mir jetzt gemacht und was kann ich mit dem, was da noch da ist, wie kann ich mit dem weitergehen an mir selber? Und wenn ich jetzt selber so eine Adoptivgrossmutter bin, wo mir zu den Nachbarskindern schaut, von Anfang an, seit sie auf der Welt sind, jetzt sind sie 6 und 2, immer auch die Reflexion, was passiert da, was mache ich den Eltern? Und es hat eine oder zwei Situationen gegeben, wo ich bei den Eltern, und das habe ich von Anfang an gesagt, ich habe gesagt, wenn das Kindeswohl gefährdet ist oder wo ich gesehen habe, das ist nicht okay, dann werde ich mich einmischen. Und das habe ich gemacht und das ist gut angekommen. Mhm. Dann sind sie sehr dankbar gewesen, weil es, ja, das hätte ich genau gleich gemacht, auch in der Beratung. Dort habe ich auch interveniert, wenn das Kindeswohl gefährdet war. Mhm.
Also du hast wie gemerkt, das ist Investition in dich selbst, eben mit deinen, all deinen Erfahrungen, Weiterbildungen beruflich, und du kannst es jetzt in der Pensionierung auch im privaten Kontext auch benutzen. Also, es ist einfach anders halt. Vielleicht ein anderes Echo oder so, aber du kannst es weiter benutzen. Du hast 2 Biografien geschrieben über dein Leben nach der Pensionierung. Ist das auch so etwas gewesen, um das wie verarbeiten oder den Übergang wie ja, weit zu gestalten? Oder hat er das geholfen?
Ja, ich habe in dieser Pendelzeit verschiedene Menschen kennengelernt, unter anderem Journalisten, Leute aus dem Radio und Fernsehen. Und manchmal haben wir so Sachen diskutiert. Und der eine davon hat einmal gesagt, hey, das müsstest du eigentlich aufschreiben. Und das ist, glaube ich, so wie ein Wurm in mir in der Blube. Und das habe ich dann gemacht und mit dem Aufschreiben bin ich auf Sachen gestoßen bei mir. Das war mir nicht so bewusst gewesen. Erst als ich es geschrieben habe, bin ich auf Einsichten gestoßen, als ich Anhaltspunkte, wo ich gemerkt habe, das hat mich dermassen geprägt, dass ich diesen Weg gegangen bin. Mhm. Also immer in meinem ganzen Leben. Und es hat mir insofern geholfen, dort ist nochmal die Reflexion, noch einmal verstärkt passiert und hat mir auch den Bogen eine Sache gegeben, was ich zu dem geworden bin, was ich bin. Und hat mir dann geholfen, sichtbar zu machen, was mir passiert ist. Also sichtbar zu machen mit dem, was ich mich auseinandersetzen musste und das, was ich jetzt mitnehmen kann. Mhm. Also in die Pensionierung hinein. Aber ich glaube, etwas müssen wie deponieren. Also mal aufschreiben, dass es einmal geschrieben ist, auch das Schwierige im Beruf finden, oder die Auseinandersetzungen, das Loslassen, das Thema von Loslassen, dann schlussendlich eigentlich auch.
Mm-hmm. Könnte es noch ein weiteres Buch geben, oder hast du das Gefühl, das ist wie abgeschlossen?
die Frage ist mir gestellt worden am letzten Wochenende von Freunden. Er ist, hat einen Buchverlag gegründet. Und ich habe gesagt, ich glaube, ich würde vielleicht das eine oder andere vielleicht anders schreiben. Ich würde vielleicht sogar die Bücher zusammenschreiben, wenn ich nochmal drüber gehen. Es war zum Teil auch Trauer drin im zweiten Buch und ich glaube, noch viel Wut steht noch drin, so von dem abrupten Beendigung. Und ich glaube, ich würde es vielleicht ein bisschen anders schreiben. Aber ein drittes Buch gibt es, glaube ich, nicht.
Ja, also, nicht. Ja. Okay, aber gehöre ich da so eine Versöhnung irgendwo? Mehr und mehr?
Ja, das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt, dass es auch Zeit braucht, dass pensioniert sie und sich in dieser Lebensphase neu einrichten. Also, ich hatte also mal den Gedanken für eine Berufslehre 3 Jahre. Und ich habe 5, 6 Jahre Ausbildungen gemacht für den Beruf hinein. Und für die Pensionierung hat man keine Lehre. Mhm. Also, wie macht man das? Dass man sich selber muss wieder definieren muss. Selbstdefinition in dieser Lebensphase. Und das bedeutet, kann man dann das Älterwerden lernen? Und lernt man denn das? Wie lernt man denn das? Also, ich habe Sprachen gelernt, ich habe Beruf gelernt, aber wie lernt man es alt sein? Und das ist so eine Frage, die mich umtreibt.
Ja, ja.
Also, es ist wie etwas anderes. Und es hat ja dann schlussendlich auch mit der Endlichkeit zu tun, wo man am Anfang von der Berufslehre, das ist nicht im Raum gestanden. Wie ist denn das einmal im Alter?
Mhm. Genau, also das ist etwas, was du jetzt vorzu dich damit auseinandersetzt.
Ja. Ja, da bin ich noch drin.
Du hast verschiedene Aktivitäten, die du machst. Eins ist ja die Jodelgruppe, du tust gerne singen. Und ich habe dich auch schon gehört, du hast einen Auftritt gehabt. Ist das so etwas, wo du hast bewusst überlegt hast im Vorfeld, dass du das machen willst? Du bist ja schon sehr lange eben musikalisch unterwegs, auch schon während der Berufszeit.
Nein, das ist nicht ein bewusster, jetzt, das mache ich dann, wenn ich pensioniert bin. Das hat sich auch wie ergeben, gesungen haben wir schon immer. Und ich glaube, es hat ein Stück weit auch damit zu tun, das sind ja auch die Wurzeln von meiner Kindheit. Also Jutzen und Jodeln, das haben wir immer auch schon als Kind gemacht. Und ich has schon während der Berufstätigkeit wieder ein bisschen angefangen und habe mich ausprobiert. Bin auch in einer A Cappella-Gruppe mal eine Zeit lang gesehen. Ich tue nur Naturjutzen, also die Naturtöne. Ja, so wieder das Erden, das wieder stark am Boden sein, ist so gemeinschaftlich mit anderen herausfordern, wieder neue Melodien einstudieren. Aber ich glaube, das Erden ist ein ganz wichtiger Punkt geworden mit dem Naturjutz. Und dann ist vielleicht etwas von meiner Berufstätigkeit ja wieder auftreten.
Ja, genau. Was würdest du Frauen, die jetzt vor der Pensionierung stehen, also vor dem Übergang oder in der Pensionierung sind und also in der Findungsphase, was würdest du ihnen so als Weisheit mit auf den Weg geben?
Ja, Weisheit ist vielleicht jetzt ein Wort, das etwas hochgestochen ist. Aber ich kann nur sagen, ja, dass es so wie bewusst wird, dass man sich Zeit und Raum lässt. Und dass man vielleicht die Frage, wo man sich auseinandersetzen muss, die ist nicht so einfach. Und die schiebt man manchmal auf die Seite. Wer bin ich eigentlich? Mhm. Wer bin ich? Also, man hat sich einen Teil definiert über einen Beruf. Aber die Frage kommt, wer bin ich? Mhm. Und das ist nicht so. Man muss sich verabschieden. Mhm. Aber dass das Fachwissen nicht mehr gefragt ist oder vielleicht vor allem Zeit lassen für die Gedankengänge, finde ich. Das ist Wissen, was ich vielleicht noch will. Und man kann alles, ich habe verschiedenste Varianten von Berufskolleginnen gehört, was sie gemacht haben. Ja, jetzt gehe ich reisen und ich mache das. Und ich habe aber gemerkt, ja, wenn das nicht etwas ist, was ich richtig gerne mache, ich schon wandern oder mal fort oder so. Aber ich habe die Frage auch gestellt, ob man mit Reisen auch dann vielleicht etwas überdecken, dass man gar nicht zu dieser Frage kommt, wer bin ich eigentlich? Wo man sich auseinandersetzen muss.
Irgendwo ist schon die Frage, ja, wie mich definieren, wer bin ich ohne Job?
Ja, und dort kommt immer gleichzeitig bei dieser Frage kommt wie so etwas rein, wo ein bisschen sticht, wo wirklich weh macht, weil das ist vorbei. Mhm. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, ja, es braucht Zeit und Raum. Mhm. Und es darf. Es darf auch schmerzvoll sein und einfach nicht überdecken mit irgendetwas, mit irgendwelchen, ja. Aber das ist das Temperament von jeder Person.
Ja, also ich höre aus, eben die Botschaft, einfach wirklich dieser Trauer und Zeit und Raum zu geben. Ja. Genau. Mhm. Wie ist es denn heute für dich, wenn du gefragt wirst, was machst du, wer bist du?
Ja, dann sage ich im Bewusstsein, ich bin pensioniert. Ich bin pensioniert, aber ich bin manches Jahr Geschäftsleiterin vom Brüsselband. Ich habe das immer so noch gebraucht. Heute nicht mehr. es kommt auch weniger vor, dass man mich das fragt. Das ist jetzt auch noch, das merke ich jetzt gerade, wenn du mir die Frage stellst, dass ich vielleicht mich in einem Kreis bewege, wo ja die Menschen das mehr oder weniger alle wissen. Und dann bin ich noch in einer Organisation Mitglied geworden, sogenannte Grossmütterrevolution.
Das ist toll.
Das gibt's und das sind
alles. Was machen die?
Ich merke erst jetzt, als ich dir das erzähle, das sind die Frauen, die das gegründet haben, die in dem ganzen, in dieser Zeit, in der ich auch in diesem Kampf war, bei diesem Aufbau, in dieser ganzen Frauenbewegung, dann zumal dort schon die aktiven Frauen waren, sogar eingesetzt für das Frauenstimmrecht. Und es hat eine Historikerin dabei, die eben das «Brave Frauen, aufmüpfige Weiber» geschrieben hat. Und die haben das auf die Beine gestellt, weil sie gesagt haben, jetzt sind wir Grossmütter, sind wir jetzt abgeschrieben. Wir sind Grossmütter von dieser Revolution. Und dort bin ich dabei.
Ja. Und, da spürt man wieder dein ganzes Feuer.
Du sagst
es. Sich durch. Genau. Vielleicht noch zum Schluss. Welche Ziele und Träume hast du für die Zukunft?
Das eine ist, neugierig zu bleiben. Das habe ich mir das habe ich so gemerkt, im Trauern ist das so ein bisschen, Vergangenheit ist das so fest im Vordergrund gewesen. Aber ich will neugierig bleiben. Mit jungen Menschen in Kontakt will ich kommen und dranbleiben, was eigentlich die Sorge ist so von der jetzigen Generation oder auch ein Teil sein von dieser Generation, von dieser in dieser Gesellschaft, auch als alte Frau. Und ganz wichtig ist dann meine Menschen, mein Sohn, Freundeskreis, dass ich die Wertschätzung behalten kann, die mir immer so wichtig war im Beruf. Und ich wünsche es mir eben selber auch für mich. Und die Herausforderung so ist, mich von dem Alten befreien, eben vom Ballast, was ich jetzt mit diesen Büchern gemacht habe. Aber das ist dann vielleicht auch das, was noch so hinten schwappt. Und das will ich ganz fest angehen. Und dann auch die Herausforderung ist so mit dem Partner zusammen. Wie leben wir jetzt unser Leben? Und wie wollen wir weitergehen? Und dort kommt auch ein Teil darin, eine Balance zu finden, aber auch die Endlichkeitsfrage von uns beiden. Wie gehen wir mit dem um? Also, bis zu banalen Sachen. Wo hast du den Vorsorgeauftrag gemacht? Hast du Patientenverfügung gemacht? Hast du ein Testament gemacht? Wir sind Konkubinat. Also, all die Fragen, die jetzt dringender werden, wo wir müssen und auch wollen angehen, das ist das. Und das andere, was ich jetzt vorhin eben gesagt habe, in dieser Grossmütterrevolution, dort mitmachen, muss auseinandersetzen mit dieser Thematik. Vielleicht für auch begeistern, wieder andere Frauen begeistern für das. Mhm. Für das sie müssen herstehen. Und das, wir sind, das darf ich vielleicht noch als Klammerbemerkung machen, wir sind am letzten Frauenstreiktag im Juni sind wir mit einem grossen, grossen Partner mitgelaufen, Grossmütterrevolution. Wir alle, die Frauen, verschiedene Grauhaare, haben das dreht und sind in verschiedenen Farben gelaufen und haben sehr viele Reaktionen erlebt. Hey, das ist toll, die Jungen sind gekommen. Hey, es ist toll, sind ihr auch dabei? Und so. Ja! Es war so eine Kraft. Und mitten drin, mit allen Altersfrauen, das hat eine riesige Kraft gegeben. Das ist ein
so toll.
Ja,
ich höre sehr viel Kraftvolles, Lustvolles und Inspirierendes raus. Ich bin sicher, die Zuhörerinnen haben auch sehr viel mitnehmen. Klar gibt es Herausforderungen, aber eben auch sehr viel Lustvolles. Merci vielmals, Rita, dass wir nicht dürfen bei dir hineinschauen. Genau, bei deine super spannende Biografie und wie du mit der Pensionierung umgehst. Ich danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.